why history is important.
But no, I agree, history is very important.
Now, looking back as a historian,
I think it also should be entertaining. I think history has to be fun.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Überall Geschichte. Wir machen heute eine Folge rund um den Pride Month, in dem wir uns jetzt im Juni befinden. Der Pride Month, das ist, für die, die es nicht wissen, der Gedenkmonat für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender-Menschen. Ein Thema also, das, ja, wie soll man sagen, Mirko, die Gemüter erregt. Viele Klischees gibt's drumherum. Und natürlich ist es auch eine kulturpolitische Kampfzone, in die wir uns da jetzt gleich reinbewegen werden. Für gewisse Kreise ist ja schon der Ausdruck Pride Month Beleg für eine woke Gesellschaft.
Ja.
Ja, wir reden natürlich eher historisch, aber es ist schon so, es ist ein Thema, das einem überall begegnet, oder?
Es ist ein Thema, das ja omnipräsent ist, gerade jetzt in dieser Zeit. Hallo auch von mir. Ja, genau, dieses Thema überall, und ich bin auch, als ich mich darauf vorbereitet habe, eher zufällig auf eine nette Anekdote gestoßen, beziehungsweise ich war in einem Bar, habe da ein Bier bestellt, war schönes Wetter, wir sind draußen am Tisch gesessen und ich habe ein IPA der Brooklyn Brewery bestellt und habe dann Bier bekommen mit einer wunderbaren regenbogenfarbenen Etikette und da drauf steht Stonewall Inn.
Und
das war natürlich eine Reminiszenz an ein Ereignis, über das wir heute noch sprechen werden, das sehr wichtig ist, auch für die Geschichte des Pride Month, der Pride Parades. Und ja, ich wusste ehrlich gesagt auch nicht so wahnsinnig viel über die Geschichte dieser queeren Bewegung, bin sicher auch von eigenen Unsicherheiten in diesem Thema begleitet. Von dem her unglaublich spannend, auch in der Recherche dieses Thema ein bisschen zu vertiefen. Und Alan, ich freue mich, das wird eine richtig spannende Folge.
Ich kenne die Brooklyn Brewery, aber nicht dieses Bier, muss ich mir auch mal...
Pride Beer,
Pride Beer. Pride Beer, okay. Ich hatte nur beim Bäcker meines Vertrauens kürzlich den Kaffee zum Mitnehmen in einer regenbogenfarbenen Tasse.
Ja.
Ach, das, es ist wirklich...
Proud überall. Coffee to go.
Genau. Eben, über das sprechen wir wahrscheinlich am Schluss auch noch, oder so, über die Frage... Genau. Ob es gewisse auch Firmen, Unternehmen vielleicht auch ein bisschen weit treiben, inwiefern das überhaupt noch dem Sinn und Zweck entspricht, dieses Gedankens dahinter. Aber damit sind wir auch schon mittendrin. Warum feiert man den Pride Month überhaupt? Was sind die Ursprünge? Darüber reden wir heute, über die Ereignisse von Stonewall Inn auch, das du gerade erwähnt hast, über eine ganz spannende Figur, Marsha P. Johnson, über die generellen gesellschaftlichen Umwälzungen der 1960er, 1970er Jahre und insbesondere auch über Queer History.
Ja, und Alan, bei diesem Thema sehr wichtig, und das ist auch für uns heute wichtig für diese Folge, für diese Queer History, für diese Geschichtsschreibung, sind Stonewall Inn oder die Ereignisse von Stonewall Inn und auch diese Figur Marsha P. Johnson, das sind eigentlich Symbole geworden, ikonische Begriffe. Ich habe es erwähnt, Stonewall, IPA-Bier, absolute Referenzpunkte, auch heute für Historikerinnen in der historischen Analyse, für die queere Bewegung, für diese ganzen Befreiungsbewegungen auch. Stonewall gilt als Wendepunkt, als Beginn des Empowerments, könnte man sagen. Aber, und das ist eben wichtig, Stonewall war nur ein Ereignis. Und Marsha P. Johnson ist nur eine Person. Es gibt viele Ereignisse, gab viele Ereignisse, die aber dann halt auch vielleicht aus der Sicht der Mehrheitsgesellschaft, der vorherrschenden Geschichtsschreibung eben nie wirklich ausgeleuchtet worden sind. Also man könnte das vielleicht vergleichen, wenn man die Bürgerrechtsbewegung der Schwarzen in den USA auf Rosa Parks oder diese Episode um Rosa Parks im Bus verdichtet oder in der Schweiz das Frauenstimmrecht, wenn wir über die Frauenbewegung sprechen. Also das sind so ikonische Momente, die immer wieder aufpoppen und da projizieren auch alle etwas rein. Halt ganz besonders auch die Vorstellung eines Wendepunkts. Und ja, das ist diese Erzählung, die wir auch heute ein bisschen ausleuchten wollen, denn wir wissen natürlich als gute Historiker allen, nichts passiert einfach so, es gibt immer ein davor, ein danach, es gibt Nuancen. Und ja, das wollen wir heute ein bisschen genauer anschauen.
Stonewall Inn, das ist jetzt mehrfach gefallen, aber ich habe noch nicht gesagt, was es überhaupt ist. Was ist das Stonewall Inn? Das klingt nach einer Bar, nach einem Hotel auch, könnte man auch sagen. Ja. Inn ist normalerweise ein Hotel. Was ist das Stonewall Inn und was ist da passiert?
Ja, Stonewall Inn war eine Bar der Schwulenszene in der Christopher Street in Greenwich Village in New York. Wir werden später noch darauf zurückkommen, was genau das für eine Bar war, wie das dort aussah und so. Jedenfalls diese Christopher Street, die ist eigentlich sowas wie das Epizentrum der LGBTQ-Community in den 60er Jahren in New York.
Ist auch heute noch sehr besuchenswert, muss man sagen.
Ja, kann ich absolut beipflichten. Jedenfalls bei diesem Ereignis, bei diesem Stonewall-Inn-Ereignis, das verschiedentlich als Rebellion, als Protest, als Unruhe, als Randale bezeichnet wurde, je nachdem, wie man es eben framed auch. Jedenfalls bei diesem Ereignis, das am Freitag, 27. Juni oder in der Nacht vom Freitag, 27. Juni zum Samstag, den 28. Juni 1969 geschah, etwa 1.20 Uhr in der Nacht, da gab es eine Polizeirazzia. Das war in dieser Zeit sehr üblich. Es gab Ausweiskontrollen und einigen der Anwesenden wurden dann Handschellen angelegt, also hauptsächlich Transpersonen. Die Personen wurden dann nach draußen geführt, in Polizeiwagen, Kastenwagen versorgt. Es kommen Schaulustige dazu aus anderen Bars, aus der Umgebung. Es versammelt sich eine große Menschenmenge und die Stimmung kippt. Es kommt zu Handgemengen, Polizisten werden zurückgedrängt. Und je nachdem, welche Quellen man konsultiert, ist die Rede von Hunderten von Menschen bis zu 2000 Menschen und anfänglich eben diese 8 Polizisten, die diese Razzia durchführen. Und das ist wie so der initiale Funke, so eine Flamme. Das schwappt dann auf die Nachbarschaft, ins ganze Quartier. Es kommt zu Protesten, die dauern dann auch mehrere Tage an. Und das wird gemeinhin so als die Stonewall Inn Randale oder das Stonewall Inn Uprising benannt.
Also das ist ein Ausbruch, eine Eruption, die da stattfindet in dieser genau. Sommernacht in New York. Aber es ist, das hast du auch schon angetönt, ja nicht das einzige Ereignis dieser Zeit, das wichtig ist für diese Geschichte. Und oft ist es so, dass historische Ereignisse dann verständlich werden, wenn man sich auch ein bisschen den Kontext anschaut, die Zeit, in der sie stattfinden. Wie sieht denn in den 60er Jahren, 50er, 60er in Amerika die Situation aus für LGBTQ-Personen? Wie muss man sich das vorstellen?
Es gibt eine sehr rigide Gesetzeslage. Es gibt die sogenannten Sodomie-Gesetze. Und wir haben in den Vereinigten Staaten natürlich die Ausgangslage, dass es je nach Staat unterschiedliche Gesetzgebungen gibt. Aber so ganz grob gilt, alle sexuellen Handlungen, die nicht der Fortpflanzung dienen, also kein Vaginalverkehr zwischen Frau und Mann, das war gesetzlich unter Strafe gestellt. Also zum Beispiel sogar auch Analverkehr zwischen Frauen und Männern. Also eine sehr rigide, ja, Sexualstrafrechtsgesetzgebung, wenn man so will. Und das ist so der rechtliche Kontext, der rechtliche Rahmen auch, der die gesellschaftliche Situation, das Zusammenleben in dieser Zeit framed.
Ja, ist wirklich krass, wenn man sich diese Gesetze vor Augen hält, was da alles galt überall. Und interessant finde ich auch die Genese, das wusste ich so nicht mehr. Diese Gesetze stammen eigentlich alle noch aus den Kolonialzeiten, aus den Vorgründungszeiten der USA, weil die oft puritanisch geprägten Siedler, die hatten so Angst vor gesellschaftlich subversiven Handlungen, wobei gar nicht mal unbedingt Homosexualität gemeint wurde. Auch schon außerehelicher Sex war ganz gefährlich in deren Augen. Und deshalb haben sie diese Sodomie-Gesetze überall eingeführt. Und ist eigentlich wahnsinnig, eben noch 1950, noch 1960 waren die Nachfahren dieser Gesetze eigentlich überall immer noch präsent. Mhm.
Und es ist ja auch so, dass eben nicht nur der Geschlechtsverkehr an sich strafbar war oder verdächtig war, sondern für nicht-heterosexuelle Personen konnte schon sehr viel weniger zu Strafen führen. Also Hände halten, zusammentanzen in Nachtclubs, sich küssen. Aber selbst ja ein Verhalten, das nicht den geschlechtlichen Stereotypen entsprach. Also zum Beispiel Männer, die sich explizit feminin gaben, die standen sofort im Verdacht, diese Sodomiegesetze zu brechen. Auch Kleidung war so ein Thema. Also wer nicht geschlechtskonforme Kleidung trägt, was auch immer das ist, Interpretation liegt auf Seiten der Gesetzeshüter. Wer vielleicht sogar Schminke trägt, Nagellack, der bricht diese Sodomiegesetze und ist damit auf dem Radar der Staatsmacht. Und auch ein ganz wichtiger Punkt, Bars, Restaurants, die erhielten keine Ausschanklizenz, wenn sie Alkohol an schwule, lesbische Personen ausschenkten. Also die State Liquor Authority hat das unterbunden und damit auch dafür gesorgt, dass einen Drink zu konsumieren für nicht heterosexuelle Personen zu einer Straftat geworden war. Also eine massive Unterdrückung und diese ganze Situation, vielleicht auch um das nochmal ein bisschen einzuordnen, lässt sich so ein bisschen auf den Nenner bringen. Es ging für diese Personen, für diese Communities eigentlich um einen Kampf, um Akzeptanz. Also dass man sich nicht entschuldigen muss, schwul oder lesbisch zu sein, dass man nicht unterdrückt wird, marginalisiert wird in der Mehrheitsgesellschaft. Und das ist eben genau etwas, das sich dann nach diesem Stonewall-In oder mit Stonewall-In auch verändern wird. Also in den 70ern ging es dann eben nicht mehr darum, um diese Akzeptanz zu kämpfen, sich in dieser rigiden gesetzlichen Lage zu behaupten oder sich auch zu entschuldigen, sondern es ging eben dann darum, stolz zu sein auf das, was man ist, selbstbewusst zu sein. Und das ist so einer der Gründe, warum auch Stonewall Inn und diese ganzen Ereignisse um Stonewall Inn als Wendepunkt gelten.
Stolz sein, Pride, da kommt's her. Eine Figur, an der sich das schön zeigen lässt, dieser Wandel hin zu einem neuen Selbstbewusstsein oder der Kampf dafür, das ist nun Marsha P. Johnson, eine Ikone der queeren Befreiungsbewegung und seit einigen Jahren übrigens auch eine Ikone der Transgender Community. Es gibt auch eine interessante Doku dazu auf Netflix, The Death and Life of Marsha P. Johnson. Kann man empfehlen. Wie verschränken sich denn die Geschichten von Marsha P. Johnson und den Stonewall Inn Unruhen? Kannst du das ein bisschen szenisch machen, plastisch machen? Wer war Marsha?
Ja, du hast es bereits so ein bisschen vorskizziert. Marsha P. Johnson war eine Aktivistin für diese LGBTQ-Community, kämpfte für deren Rechte, insbesondere aber auch für People of Color, Transgender-Personen, also sie war selbst schwarz. Und damit gehörte sie eigentlich zu den am meisten marginalisierten Personen, die man sich vorstellen kann innerhalb der Gesellschaft. Also sie war schwarz, sie war queer, hatte eine nicht-binäre Geschlechtsidentität, lebte zudem zeitlebens am Existenzminimum, also in Armut, wirklich eine marginalisierte Person. Und ja, auch wenn man sich so ein bisschen die Biografie anschaut, wird klar, was für eine Person das war. Also sie wird geboren am 24. August 1945 in Elizabeth, New Jersey, als Malcolm Michaels Jr., als fünftes von sieben Kindern, schwarze Arbeitersklasse, Working Class, sehr gläubig. Unklar ist dann meiner Meinung nach, ja, ob das vielleicht nicht schon eine Rückwärtsprojektion ist, mit unserem Wissen von heute. Sie fängt offenbar bereits mit 5 an, sich wie ein Mädchen zu kleiden. Ja, bei Kindern im Alter von 5 Jahren ist es ja eigentlich nichts Besonderes.
Wollte ich gerade sagen, man, ja.
Das, darum so ein bisschen Fragezeichen, ist das nicht eine Rückwärtsprojektion, die wir heute machen mit dem Wissen um ihr späteres Leben? Aber gut, lassen wir mal so stehen. Auch wenig erstaunlich, die Eltern unterstützen sie natürlich nicht unbedingt in ihrer Identitätssuche. sie wird dann von anderen Kindern auch gemobbt. Es gibt sogar einen sexuellen Übergriff eines 13-jährigen Jungen. Und sie verlässt dann Elizabeth, ihre Geburtsstadt, mit 17 Jahren im Jahr 1963 mit einem Sack Kleider und $15, so zumindest die kolportierte Geschichte, und geht nach New York City. Und in dieser Anfangszeit, als sie in New York ankommt, da shiftet sie noch so ein bisschen zwischen Malcolm und Marsha, also ist auch so ein bisschen dran, ihre Identität als schwarze Transfrau, als Drag Queen, als Aktivistin zu finden, und nimmt dann schließlich diesen Namen Marsha P. Johnson an. Und dieser Name, der kommt daher, Johnson, das war der Name einer Restaurantkette, Howard Johnson. Hm. Und ja, die mochte sie offenbar, da ging sie oft hin. Und das P steht für Pay It No Mind, also sowas wie kümmert dich nicht drum. Hm. Und interessant ist auch, Marsha P. Johnson beschrieb sich selbst als schwul, als Transvestit, als Drag Queen. Also sie nutzt dann weibliche Pronomen, sie, ihr. Und dieser Begriff, den wir heute nutzen, Transgender, oder auch der Begriff Non-Binär, das war schlicht noch nicht in Gebrauch. Also das kannte man nicht, das gab es nicht. Das kam dann erst in den 1990er Jahren auf und ist offenbar auch so ein bisschen ein Streit in der akademischen Welt. Ich habe dann gelesen, nach heutigem Stand hätte sie wahrscheinlich eine non-binäre Geschlechtsidentität. Aber sie selbst hat sich stets als schwul, Transvestit, Drag Queen bezeichnet.
Sie kommt jetzt also an, flieht von den Suburbs von New Jersey nach New York City.
In die Großstadt, ja.
Genau. Was trifft sie denn da an? Wie sieht diese Szene aus in den 60er Jahren, Anfang der 60er Jahre?
Ja, sie zieht dann 1966 nach Greenwich Village. Zieht ist so ein bisschen in Anführungszeichen zu setzen. Also sie ist immer mal wieder obdachlos, hält sich über Wasser mit Gelegenheitsjobs, Kellnerin, findet aber oft auch keine Arbeit oder keine gute Arbeit, gut bezahlte Arbeit zumindest, weil sie Transvestitin ist, eine Drag Queen. Und ihr Haupteinkommen ist dann die Sexarbeit. Also sie verdient ihr Geld auch als Prostituierte, ist da auch Missbrauch ausgesetzt, wird zigfach verhaftet durch die Polizei, hat zu wenig Geld für permanente Unterkünfte. Aber sie bewegt sich jetzt in dieser Community, in diesem Hotspot der Gay-Bewegung in New York. Sie fällt auch auf, sie ist eine bunte Figur, immer modisch gekleidet, trägt große Hüte, Blumenkronen, Plastikblumen, Edelsteinkostüme, so hat so einen extravaganten Style auch, aber nicht modisch haute couture, sondern fast schon ja sehr sehr aktuell auch, gegenkulturell, so Hipster. Bastelt sich hipstermäßig, genau, bastelt sich ihre Kleidung aus Secondhand Stücken in Thrift Shops. Ja, sucht sich da Kleider zusammen, bastelt sich ihre Outfits und ist so eine dieser bunten Figuren in diesem Greenwich Village. Und in diesem Nachtleben dann, in dieser Christopher Street, diesem Zentrum der LGBTQ-Community, findet sie dann ja ihre Identität, könnte man sagen. Sie findet dort den Spaß des Nachtlebens, sie lebt sich aus als Drag Queen, findet zu sich selbst und wird Teil dieser weiten Bewegung.
Und bevor wir uns weiter auf die Spur machen von Marsha P. Johnson und den Stonewall Riot und den ganzen Bewegungen, gehen wir in eine kurze Pause und sind gleich wieder für euch da. Und da sind wir wieder mit einer Folge zu den historischen Wurzeln des Pride Month. Bevor wir weitermachen mit Marsha P. Johnson und auch mit der Szene in New York, wo so viel Wichtiges passiert ist, muss man vielleicht noch schnell den größeren Kontext ein bisschen schildern, Mirko, oder? Mhm. Wie sehen diese 60er Jahre in den USA aus? Ich meine, wir haben ja die Bürgerrechtsbewegung, wo ganz viel geschieht, besonders Anfang der 60er, wo Ich glaube, es ist 1965 dann, Lyndon P. Johnson den Civil Rights Act unterschreibt, also dieses ja emanzipatorische Gesetz, das zum Beispiel den schwarzen Amerikanern endlich wirklich das uneingeschränkte Wahlrecht gibt. Mhm. Wir haben andere soziale Bewegungen, die in dieser Zeit stark aufkommen. Wir haben das Free Speech Movement, wir haben die sexuelle Revolution, wir haben Frauenemanzipationsbewegung. Also da ist ja ganz viel am Kochen sozusagen. Die Antikriegsproteste kommen dann gegen Ende des Jahrzehnts dann auch noch ganz virulent dazu. Was heißt das für diese Gay-Rights-Bewegung? Ist das eine von vielen einfach? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, wichtig ist, glaube ich, festzuhalten, dass natürlich viele dieser Bewegungen sich auch überlagerten, überlappten. Also die Menschen waren Teil mehrerer Bewegungen. Diese einzelnen Emanzipationsbewegungen, die haben sich natürlich auch gegenseitig gepusht, befruchtet. Es gibt einen Austausch, eben es gibt Überschneidungen auch personeller Art. Und all diese Bewegungen, die kommen dann zusammen oder sind quasi auch das Rahmengerüst, das Grundrauschen für diese Gay Rights Bewegung, also diese Bewegung, die sich für die Homosexuellen einsetzt. Und ich habe es ja schon angetönt, Stonewall Inn war so quasi der Kulminationspunkt oder eben der Wendepunkt hin zu einem anderen Verständnis, hin zu einem stolzen Verständnis. Aber Stonewall Inn kommt nicht aus dem Nichts. Es gab bereits 1966 in LA, also in Los Angeles, Flugblätter mit Gay-Power-Slogans drauf. Also das lässt sich da schon verorten, so dieses Revolutionäre, dieser Bewegungscharakter auch am Jahreswechsel 66-67, also genau am 1. Januar, kommt es in einer Bar in San Francisco, übrigens sehr vergleichbar zum Stonewall Inn, also eine Bar für Schwule, Lesben, Transmenschen, in der Black Cat Tavern. Da kommt es auch zu einem Zwischenfall, also einer Polizeirazzia. Es kommt dann zu Tumulten, Handgemengen zwischen Polizisten und Anwesenden, in der Folge auch zu monatelangen Protesten, zu Demos gegen Polizeibrutalität. Und diese Tumulte in San Francisco waren zum Beispiel auch die Inspiration für The Advocate. Und The Advocate ist das älteste und größte LGBT-Publikationsorgan in den Vereinigten Staaten. Wurde 1967 gegründet. Anfänglich noch so eine Art lokaler Newsletter, für den man sich einschreiben konnte, getrieben von einer Aktivistengruppe der Personal Rights in Defense and Education, Pride, die in Los Angeles beheimatet oder ansässig war. Und es gibt also schon einige Jahre vor Stonewall Inn so ein wachsendes Bewusstsein, eine wachsende Community. Es gibt verschiedene Ereignisse, so eine Kette von Ereignissen, die Stonewall Inn, wenn man so will, ankünden oder vorbereiten. Und auch ganz wichtig, in dieser Zeit kommt es eben zum Aufbau einer organisierten Infrastruktur innerhalb dieser Community. Also man beginnt sich zu organisieren in Protestbewegungen, in organisierten Protestbewegungen. Man beginnt eigene Publikationsorgane wie The Advocate aufzubauen, um eine eigene Öffentlichkeit auch zu bedienen. Und das war ganz wichtig dann auch für Stonewall Inn, weil als Stonewall Inn geschah, konnte man natürlich auf diese bestehenden Infrastrukturen zurückgreifen oder diese Infrastrukturen haben dann dieses Ereignis auch verstärkt. Also man hatte bereits Protestbewegungen, die dieses Ereignis, wenn man so will, in die Welt trugen. Man hatte Publikationsorgane, die das thematisiert haben, in eine breitere Öffentlichkeit gebracht haben. Und das war sehr wichtig auch für den Impact dieses Stonewall Inn Uprising.
Wir haben ja am Anfang, du hast ganz kurz gesagt, was da in diesem Stonewall Inn passiert ist. Polizeirazzia, Menschen abgeführt, Leute, die dann das gesehen haben und reagiert haben. Mhm. Aber wenn ich mir das ein bisschen besser vorstellen will, wie das aussah in diesem Greenwich Village in den 60ern, in diesem Stonewall, in diesem Epizentrum, also wie muss ich mir das vorstellen? Ist das wie eine Gay-Bar heute aussieht oder ist das was ganz anderes? Wie war das damals? man durfte ja eigentlich gar nicht öffentlich schwul sein, oder?
Genau.
Also wie sieht denn eine Bar aus, die von Schwulen besucht wird?
Die es eigentlich nicht geben darf.
Die es gar nicht geben darf, genau.
Genau. Ja, einfach um das auch wirklich klarzustellen, das Stonewall Inn, das war kein Edelschuppen. Ich habe sehr oft, als ich recherchiert habe, den Begriff Shithole gelesen. Also es muss ein absolutes Drecksloch gewesen sein. Es gab kein fließend Wasser, es gab keine Notausgänge, Sanitäranlagen zweifelhaft. Ganz basal, um sich das vorzustellen. Also ich meine, wenn du in diese Bar gegangen bist und etwas getrunken hast, das Glas zurückgegeben hast, dann wurde das Glas gewaschen in einem Eimer mit Wasser, wo alle Gläser drin gewaschen wurden. Und dann wurde es wieder befüllt. Und wenn das Wasser nicht mehr brauchbar war, wurde dieser Eimer in die Toiletten gekippt, ja, die dann auch mal überschwappten, dann stand das Bad unter Wasser. Ja, also das war nicht gerade das Beste vom Besten. Und es war eben ein Members-Only. Club. Also es war eine Bar, aber es galt offiziell als Club. Und der Grund war simpel, nur so hat man überhaupt eine Lizenz bekommen können für Alkoholausschank, weil, ich habe es ja vorhin erwähnt, Alkoholausschank an nicht-heterosexuelle Personen war verboten. Es war aber bekannt bei den Behörden, dass das eine Gay-Bar war. Man hätte halt aber einfach als normale Bar diese Lizenz nie erteilt bekommen, darum war es ein Club. Also man kam da nur rein, wenn man Mitglied war. Und auch wichtig, der Betreiber dieses Clubs, das war die Mafia. Hm. Und die Mafia hat richtig Kohle gemacht mit diesem Club. Die hat nämlich nicht nur den Club betrieben unten, also die Bar, wo die Leute reingingen, konsumiert haben, sondern im zweiten Stock dieses Gebäudes, das ist ein zweigeschossiges Gebäude, und da gab es offenbar auch einen Prostituiertenring für Homosexuelle. Kunden waren offenbar meist gut situierte Männer, die ja in der Anonymität ihre sexuelle Orientierung ausleben wollten. Und was dann passiert ist, so ein bisschen wie im schlechten Film, es wurde mafiös Erpressung betrieben, im großen Stil. Man nahm diesen Männern dann, während sie sich vergnügten, die Identitätskarten weg, beziehungsweise fand heraus, wer sie waren, fand heraus, wer da die Dienste dieser Sexarbeiterinnen in Anspruch nahm und erpresste dann die Menschen, die natürlich auf Anonymität angewiesen waren oder anonym bleiben wollten, während unten in weiter natürlich diese Stonewall Inn Bar lief. Und Fun Fact, der Betreiber dieses Prostituiertenrings, der hieß offenbar Fat Tony. Also
New York Mafia durch und durch.
Genau.
Ziemlich kriminelles Unterfangen dann.
Absolut. Also der ganze Laden war ein absolut krimineller Ort und die Mafia zahlte den Polizisten oder der Polizei generell offenbar etwa umgerechnet $10,000 pro Monat, also nach heutigem Wert, damit die Razzien, die standardmäßig immer mal wieder durchgeführt wurden, jeweils früh am Abend stattfanden. Also das lief dann etwa so ab, man kam so um 8, 9 Uhr, es gab 2, 3 Festnahmen und dann konnte die Show auch weitergehen. Die Bar hat sich quasi erkauft, dass man so ein bisschen unter dem Radar lief und dass alles seinen gewohnten Gang gehen konnte. Und wenn da so eine Kontrolle war, dann hatte man auch einen Rotlichtalarm. Die Polizei klopfte dann an der Tür und der Bouncer, der Türsteher, der alarmierte dann die Betreiber im Innern. Da ging dann Licht los auf der Tanzfläche, die Musik wurde runtergefahren, alle lösten sich halt aus ihren Umarmungen oder Tänzen. Dann gab es die Polizeikontrolle, alle benehmen sich, ja, und dann geht's weiter. Und die Mafia hat das auch ganz gezielt ausgenutzt. Die hat meistens oder eigentlich immer Homosexuelle angestellt als Türsteher, als Barkeeper und so weiter. Und wenn dann bei diesen Razzien auch Personal mitgenommen wurde, dann hat man die einfach ersetzt mit neuen Menschen am nächsten Tag. Also ziemlich skrupellos, ziemlich kriminell, aber trotz allem der Hotspot in Greenwich Village.
Und für wen war es denn der Hotspot? Ist das ein LGBTQ-Publikum, wie wir uns das heute vorstellen? Oder ein eher spezifischeres Segment?
Ja, auch hier gibt es verschiedene Aussagen, aber überwiegend heißt es eigentlich, dass das hauptsächlich schwule weiße Männer waren, die sich eben auch als Männer identifiziert haben. Wir sehen heute ja diese enorme Vielfalt in der queeren Community, aber offenbar gab es auch sowas wie eine Selbstkontrolle innerhalb dieser Szene. Ärmere Transpersonen zum Beispiel, wie Marsha P. Johnson oder auch People of Color, also dunkelhäutige Gays, die wurden je nach Quelle gar nicht reingelassen. Und es ist so ein bisschen schwierig zu eruieren, weil wir natürlich heute mit anderem Vokabular arbeiten. Also den Begriff Transgender, den gab es ja noch nicht. Die Leute beschrieben sich selbst als Queens, als Transvestiten. Und das hat natürlich eine ganze Bandbreite umfasst. Also es gab Personen, die als Männer geboren, sich aber als Frau fühlten und als Frauen lebten, permanent. Es gab Menschen, die Frauen für eine Nacht waren. Es gab feminine Männer, die sich dann zum Beispiel schminkten, die vielleicht regulär in die Bar reingingen und sich dann auf der Toilette geschminkt haben, dort auch Perücken angezogen haben. Es gab Drag Queens, es gibt so diese riesige Bandbreite. Und natürlich waren auch diese Menschen in diesem Stonewall Inn präsent, aber die Mehrheit waren offenbar schwule weiße Männer.
Und du hast ja am Anfang geschildert, diese Riot, diesen Aufstand, diese Unruhen, diese Nacht vom Ende Juni 1969. Was passiert denn da nochmals genau? Kannst du das noch ein bisschen schildern? Was löst überhaupt diese Unruhen aus, die dann so durch das Land gehen, um die Welt gehen?
Vorab, die Razzia war eher ungewöhnlich. Oder sie war ungewöhnlich, weil normalerweise sollten diese Razzias ja eben am frühen Abend stattfinden. Das war der Deal, den man mit der Polizei hatte. Und diese Razzia jetzt war so angesetzt, dass die Party eben schon voll im Gange war. Also zur besten Zeit, Stimmung auf dem Höhepunkt. Als die Polizei da einmarschiert, sind etwa 200 Leute drinnen, also sehr eng, voll. Und die Polizei geht dann bei den Kontrollen gezielt auch auf Transpersonen los, also nicht Homosexuelle, die für die Polizei klar als Männer oder Frauen identifizierbar waren, sondern Drag Queens, weil hier natürlich auch klar war, dass die mit Sicherheit gegen die Sodomiegesetze verstoßen. Also quasi ein Sure Shot, das war eine sichere Festnahme. Und diese Polizisten, das waren 8 Personen, 6 Männer, 2 Frauen, die beginnen nun, die Personen festzunehmen, ihnen Handschellen anzulegen, nachdem sie die Identität kontrolliert hatten. Die führen die Personen nach draußen in Kastenwagen, die da bereitstehen, wo die in Handschellen sitzen und warten müssen. Andere werden schlicht einfach aufgefordert, die Bar zu verlassen. Und draußen sammeln sich jetzt Schaulustige. Also es kommen sehr schnell mehr Leute aus der Nachbarschaft, aus den anderen Bars in dieser Christopher Street. Und die Polizei ist natürlich total in der Unterzahl. Also es sind bald gegen etwa 1000 Leute da, gegenüber 8 Polizisten. Die Stimmung ist aufgereizt. Und dann beginnen offenbar auch einige, die aus der Bar kommen, die zum Verlassen der Bar aufgefordert wurden, damit den Moment zu kapern. Also die nutzen das auch so wie eine Bühne. Man kommt also da aus der Bar raus, draußen ist eine Menschenmenge aufgeheizt, die Stimmung ist angekratzt. Man wird da empfangen und die beginnen da auch zu posieren, Sprüche zu klopfen und die Polizei wird nervös. Also die merken, dass die Stimmung kippt, dass sie im Zweifelsfall völlig überfordert werden, weil sie nur zu 8 sind. Und es ist nicht genau überliefert, was der Anlass war, dass es letztlich kippte. Aber irgendwann ziehen sich die Polizisten dann in die Bar zurück, verbarrikadieren sich auch, draußen wird randaliert. Es wird offenbar eine Parkour als Rambock verwendet, um dieses Stonewall Inn zu stürmen, weil die Polizisten sich da drin verbarrikadiert haben und so weiter. Und die Leute, die bleiben einfach draußen. Also eigentlich ist der Deal, wir machen eine Razzia, schicken euch nach Hause. So lief das bisher immer. Und jetzt bleiben die Leute. Die bleiben vor Ort, gehen nicht nach Hause wie sonst üblich. Es ist ein Happening. Mehr Menschen kommen dazu. Und die Stimmung ist anders als bei anderen Razzien, weil es eben jetzt dieses Moment gibt oder auch diese Einsicht, hey, wir können uns zu Wehr setzen. Wir haben eine Macht, Power in Numbers könnte man sagen, wir sind viele, als Community können wir bestehen und unsere Rechte einfordern.
Und wer in dieser Nacht auch da draußen steht, das ist Marsha P. Johnson, Damit sind wir wieder bei ihr. Ja, das ist irgendwie exemplarisch, weil sie eben genau jene Bevölkerungsschicht repräsentiert, die am meisten unter diesen Sodomiegesetzen gelitten hat, auch unter den Razzien, die diese Polizeien überall durchgeführt haben. Mm. Ganz generell unter der Nicht-Akzeptanz der Gesellschaft. Marsha P. Johnson, queer, trans, schwarz, arm, also die volle Wucht auch, ja, diese ganzen Intoleranz, die sie da abbekommt. Was macht sie da? Was macht sie da? Wissen wir das?
Ja, es gibt den Mythos, dass sie den ersten Stein geworfen habe. Also, dass sie quasi diese
gegen die Polizisten, Unruhen, meinst du?
Genau, dass sie diese Unruhen, dieses Uprising, diesen Aufstand angezettelt habe, aber sie kam erst gegen 2 Uhr am Morgen dort an. Und sie sagte später dann auch, the place was already on fire and there was a raid already. So the riots had already started. So, gibt das dann später auch zu. Aber auch hier so diese ikonische, symbolische Überhöhung, diese eine Person, die sich eben als Aktivistin so dermaßen für die Rechte dieser Community eingesetzt hat, die habe eben auch diese Riots gestartet. Marsha ist zu diesem Zeitpunkt 23 Jahre alt, also ziemlich jung noch. Und die hatte natürlich, als sie da ankam, auch mit Silvia Riviera, einer Freundin, Kollegin von ihr, auch eine Transgender-Person, die hatten natürlich das Gefühl, nichts zu verlieren. Wie du gesagt hast, sie waren die Opfer, die ständigen Razzien ausgesetzt waren, ständigen Kontrollen, Verhaftungen, jeden Tag Schikane, also die am meisten marginalisierte Bevölkerungsgruppe. Und sie sind eben auch jene, die Stonewall Inn, die diesen ganzen Aufstand zu einem Symbol gemacht haben. Und die meisten der Anwesenden, die waren einfach da. Das waren Schaulustige, sicher auch Unterstützer, Unterstützerinnen in der Sache, aber der Großteil des Protestes, die Ausschreitungen selbst, die gingen auf das Konto dieser Transpersonen, die sehr oft auch dunkelhäutig waren, Latinos, Latinas. Und die Proteste, die gingen dann auch in der Folgenacht in gleicher Intensität weiter. Es gab Märsche, Demonstrationen in der Nachbarschaft über einige Tage verteilt. Also es war eben nicht nur eine Nacht, sondern es war etwas, das sich über mehrere Tage hielt. Und es kommt dann auch zu weiteren Protesten. Anfang Juli, einen Monat später, am 27. Juli, gibt's einen Gay March vom Washington Square zum Stonewall Inn von Lesben und Schwulen. Also da deutet sich dann auch schon die Geschichte an. Und ja, daraus folgt natürlich Pride Parade.
Diese Pride Parade, ist das eine direkte Folge in dem Sinne von Stonewall Inn? Ist das die direkte Linie, die daraus entsteht? Und was sind diese Pride Parades am Anfang?
Ja, man kann sagen, es ist eine direkte Linie. Also die Pride Parades, die Umzüge waren eine der Folgen. Also die erste Gay Pride Parade, diese ersten Umzüge in New York und auch in anderen Städten, die fanden eigentlich ein Jahr später statt, 1970. Also das wurde dann Christopher Street Liberation Pride Rally genannt. Daraus ist dann einige Zeit später der Pride Month entstanden, über den wir auch gesprochen haben eingangs. Das ist also quasi die direkte Folge, das Jubiläum, wenn man so will. Das einjährige Jubiläum ist der Anlass für die erste Pride Parade. Und was ich aber sozialgeschichtlich eigentlich fast interessanter finde, ist, dass diese Unruhen, diese Stonewall Inn Unruhen, eigentlich etwas begünstigten oder forcierten, nämlich die Entwicklung einer, ja, etwas durchschlagskräftigeren, teils sogar militanten Gay Power Bewegung. Also es formiert sich dann auch eine Reihe von Gay Rights Groups, also Gruppen, die sich für die Rechte von Homosexuellen einsetzen. Darunter zum Beispiel, das sind so die bekanntesten, die Gay Liberation Front, eher radikale Organisation, die Gay Activist Alliance, eher moderat. Und Marsha P. Johnson trat dann auch relativ bald diesen beiden Gruppen bei. Aber auch das etwas, das ich so überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Es gab offenbar innerhalb dieser Gruppen eine Transphobie, könnte man fast sagen. Diese frühe Gay-Rights-Bewegungen sind charakterisiert durch eine Phobie vor Transmenschen. Phobie ist vielleicht das falsche Wort, aber man wollte diese Menschen eigentlich nicht in der eigenen Community, in der eigenen Bewegung haben. Man war der Meinung, man müsse sich jetzt auf die Rechte der schwulen Männer fokussieren, der lesbischen Frauen. Transmenschen, non-binäre Menschen wurden marginalisiert, ausgegrenzt. Also es gab da eigentlich kurz nach Stonewall Inn diese Spaltung. Und die größte Ironie ist eigentlich, dass die Transmenschen, die dunkelhäutigen Menschen von den ersten Paraden teilweise ausgeschlossen wurden. Man hatte zwar die Hauptlast dieser Proteste getragen, man hatte diese Flamme entzündet, wenn man so will, wurde dann aber ausgeschlossen von den Parades. 1973 zum Beispiel wurde Marsha P. Johnson und auch andere Drag Queens vom Organisationskomitee der Paraden davon abgehalten, an der Pride mitzulaufen. Man wollte diese Menschen, diese Drags, diese Transvestiten nicht dabei haben. Die sind dann einfach der Parade vorausgelaufen mit ihrer Organisation. Marsha P. Johnson hat selbst eine Organisation gegründet, Star Street Transvestite Action Revolutionaries, die sich um obdachlose junge Transgender-Personen in New York gekümmert hat. Und die laufen dann diese Parade einfach voraus. Aber es verdeutlicht schon so ein bisschen diese Spaltung auch, diese Spaltungstendenzen, die natürlich irgendwie auch dieses Bild, das wir heute haben, von dieser großen, schönen, sehr heterogenen Bewegung, die sehr tolerant ist und divers, die dem irgendwie nicht entspricht, zumindest in dieser Anfangszeit.
Nicht wirklich nach Inklusion. Klingt das nur bedingt. Genau. Muss ich auch sagen, es gibt ja diese Spaltung zum Teil heute noch. Taucht immer mal wieder auf. Ja. Was passiert denn mit Marsha P. Johnson jetzt danach? Also sie wird da eigentlich zusammen mit anderen Drag Queens ausgegrenzt, darf nicht mit marschieren an den Pride Parade, macht das dann mit einer eigenen Organisation und ja, was kann sie da erreichen?
Es ist ein bisschen paradox. Sie wird dann in den 70er Jahren eben doch zu einer Galeonsfigur. Es ist auch nicht so, dass sie per se von der Gay Power Bewegung ausgeschlossen wird. Es gibt einfach diese Tendenzen und diese Akteure, die diese Gruppe eher nicht dabei haben möchte. Und sie wird jetzt in den 70er Jahren zu dieser schillernden Figur, die sie natürlich in gewisser Weise vorher schon war. Ich habe es ja schon erwähnt mit ihren Outfits und so. Sie wird zum Sprachrohr. Es gibt so ein tolles Zitat, 1972. We believe in picking up the gun, starting a revolution if necessary. Also durchaus auch mit Werbe, mit Entschlossenheit für die eigenen Rechte einstehen. Fällt immer noch auf mit ihren Outfits, Plastik High Heels, Dresses, helle Perücken, Plastikblumen im Haar und so weiter. Und auch ganz spannend, 1975 findet sie dann wirklich endgültig Eingang in die Popkultur. Andy Warhol, also der Pop-Artist, der featured sie in einer Serie.
Das ist die Adelung.
Das ist die Adelung, das ist die Aufnahme in den Kanon der Populärkultur. Also Warhol nahm Polaroids auf von Johnson und anderen Drag Queens im Nachtclub The Gilded Grape und ja, macht so eine Polaroid-Serie, die er Ladies and Gentlemen nennt. Auch sehr zweideutig, aber natürlich, ja, die absolute Adelung, sie ist endgültig angekommen, sie ist eine Kunstfigur geworden, hat eine sehr breite gesellschaftliche Sichtbarkeit auch, ist stolz auf ihre Identität, trägt sie offen zur Schau, versinnbildlicht diesen Stolz eigentlich, was wir heute als Pride auffassen und wird so für diese ganze Bewegung natürlich zu einer essentiellen Figur, die sie immer noch ist. Sie hat dann später mal gesagt, sie sei natürlich zu dieser essentiellen, wichtigen Galeonsfigur geworden, weil sie wahrscheinlich die einzige sei, die noch lebe von diesen Drag Queens. Stichwort AIDS-Epidemie, 80er Jahre.
Genau.
Viele Drag Queens, Homosexuelle sterben. Sie selbst hatte ab 1990 selbst eine HIV-Diagnose. Aber vordergründig ist sie natürlich diese Galionsfigur, auch wenn sie selbst mehrfach psychische Zusammenbrüche erleidet, in psychiatrischen Anstalten war. Also es ist nicht so ganz alles rosarot in ihrem Leben, in ihrer Biografie, aber für die Bewegung, für die Gay Power Bewegung, für die Transgender Community ist sie natürlich ein Fixstern. Und findet dann leider ein tragisches Ende. Im Juli 92 wird ihr toter Körper gefunden im Hudson River. Und man geht da anfänglich von einem Suizid aus, aber 1992 ist auch das Jahr mit der höchsten Quote von Anti-LGBTQ-Gewalttaten. Und es gab da relativ bald auch aus ihrem Umfeld ja Zweifel. Man hat forciert, dass der Fall wieder geöffnet wird, was er jetzt tatsächlich auch ist. Also es ist immer noch ein Cold Case wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich.
Alle True Crime Podcaster, ja. Podcasterinnen, Podcast-Hörerinnen können mich jetzt korrigieren. Es ist ein Cold Case, würde ich sagen. Jedenfalls, der Fall ist noch immer offen, gilt heute als Ertrinkungsfall mit ungeklärten Umständen. Ja, jedenfalls, sie stirbt im Juli 92.
Ein tragischer Tod für eine Person, die ja gleichwohl eine große symbolische Bedeutung bekommen hat in dieser noch jungen Queer History. Und wenn wir es zurücknehmen von der History in die Gegenwart, wir sind jetzt eben mitten in diesem Pride Month. Am 28. Juni ist auch noch der International Pride Day. Schon, glaube ich, 1999 wurde das Stonewall Inn in das National Register of Historic Places aufgenommen. Das ist in den USA so ein Register, das historische Orte würdigt. Ich glaube, Obama hat in den allerletzten Tagen seiner Amtszeit das Stonewall Inn sogar zum National Monument erklärt, also zum nationalen Denkmal, wegen der Bedeutung für diese Queer History, für die Schulenbewegung. Jetzt, eben, wir haben es am Anfang kurz angetönt, es ist ja zum Teil auch ein bisschen sehr, sehr omnipräsent. Also wir hatten es von den Unternehmen, von den Firmen, die jetzt gerade wieder, besonders in den USA, alle irgendeinen Werbespot gemacht haben, wo sie sich inszenieren als gay-friendly. Skittles zum Beispiel, die extrem süßen Bonbons, was sind's?
Ja.
Die sehen ja aus wie Regenbogen und so, natürlich eigentlich. Also rote Packung, ganz bunte Dinger. Und die haben sich jetzt eine ganz weiße Packung.
Pridals.
Genau, ich glaube, es heißt so, irgendwie so, oder?
Ja, okay.
Und, ja, ich glaube, ja, irgendwas, nein, genau, jetzt weiß ich es. Es steht auf der Packung, es ist alles weiß, also alle Bonbons sind weiß, die Packung ist weiß und es steht drauf, because there can only be one rainbow oder sowas, also ich paraphrasiere, aber, und Burger King zum Beispiel hat auch so ein Gay Pride Burger, es ist einfach, ja, eine Unternehmung nach der anderen hat in den USA das auf die Fahne geschrieben, im wortwörtlichen Sinn. Und bei uns in Europa ist es inzwischen nicht mehr viel anders. Ich glaube, korrigiere mich, wenn das falsch ist, aber es gibt an dieser Entwicklung ja auch einige Kritik, gerade aus dem Lager der LGBTQ-Bewegung.
Ja, verständlicherweise. Also auf der einen Seite ist es natürlich sicher absolut wichtig und auch richtig, dass man diese Erinnerung oder auch dieses Jubiläum feiert, dass man das präsent hält, dass das Thema Sichtbarkeit hat innerhalb der Gesellschaft. Aber da bewegen wir uns natürlich auf einer sehr schmalen Kante, auf einem schmalen Grat. Es gibt so Begriffe, Buzzwords, man spricht von Tokenismus, also von symbolischen Anstrengungen von Firmen, so Corporate Gaytum. Slacktivism ist auch so ein Begriff. Also da geht es darum, dass man Pride Month Produkte lanciert, Skittles, um aus dieser Zeit, aus diesem Jubiläum, aus dieser Bewegung, dieser Erinnerung Profit zu schlagen, ohne dabei aber wirklich der Bewegung einen Beitrag zu geben in einer sinnvollen Weise. Kann man natürlich argumentieren, man trägt zur Sichtbarkeit bei, aber da müssen wir auch nicht groß drüber diskutieren, dass das in erster Linie natürlich auch ein unglaublich guter Marketing-Move ist für diese Firmen.
Wobei es ja nicht immer so gut ist. Zum Teil gibt es ja in den USA diesen Backlash von reaktionären, konservativen Kreisen, wo ich dann aber auch finde...
Your audience.
Ja, und da hält sich dann auch mein Mitleid mit diesen Firmen zum Teil dann auch in Grenzen. Ich meine, eben wenn man sich offensichtlich aus Marketingzwecken irgendwie sich auch vielleicht ein bisschen anbietet, dann muss man halt auch mit Kritik leben können. Aber ja.
Ja, und es ist ja auch so, dass einige Firmen zum Beispiel diese Queer Pride hochhalten, da ändern dann zum Beispiel das Social Media Icon in die Regenbogenfarben, aber eben nur da oder dort, wo es auch genehm ist. Also man macht das sicher nicht in Saudi-Arabien.
Wo es wirklich ein cooles Statement wäre, ein wichtiges Statement wäre. Wo es absolut ein
wichtiges Statement wäre oder in Russland, sondern eben nur da, wo man weiß, man bespielt sein Publikum in der richtigen Art und Weise. Und das ist natürlich absolut ja diskutabel, auch kritikwürdig. Von dem her wichtig, dass wir die Erinnerung hochhalten an dieses Ereignis, dass das nicht vergessen geht, dass das präsent ist, sichtbar ist, aber es birgt durchaus auch Anlass für Diskussionen.
Das tut es in der Tat, aber das ist ja nicht der Hauptpunkt heute. Wir haben nämlich sehr viel Interessantes jetzt besprochen über die Geschichte dieses Pride Month. Eine Geschichte, die ich auch nicht kannte. Ja, Mirko, das war sehr spannend. Vielen Dank. Für uns war es das von heute. Wir sind in 2 Wochen wieder für euch da. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann liked uns doch gerne auf den Podcast-Plattform eures Vertrauens. Wir sind bei Instagram, überall Geschichte. Wir sind bei LinkedIn. Ihr könnt uns auf der Webseite finden, www.überallgeschichte.info. Ihr könnt uns eine Mail machen an podcast@überallgeschichte.info. Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen. Und ja, das war's von heute, Mirko.
Ja.
Bleibt nur zu sagen, bis bald.
Bis bald. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Bye-bye.